Lümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Bist du emotional Gen Z?
Ich emotional? Ja, natürlich bin ich emotional Gen Z. Also, ich bin. Für mich. Ich habe die. Ja, wie sage ich das? Also emotional fühle ich mich natürlich der Gen Z angehörig. Also ich meine, allein dieser, das, was dich ja dazu bringt, dich einer Generation zugehörig zu fühlen, ist, naja, dass du eine ähnliche Kindheit erlebt hast, dass du ähnlich aufgewachsen bist, dass du auch das mit anderen irgendwo, ne, zusammen fühlst, erlebst, solche Sachen. Das ist ja das, was im Endeffekt dahinter steckt. Und da fühle ich mich absolut der Gen Z zugehörig. Komplett. Ich bin ja 2002 im Jahrgang, von dem her der beste Jahrgang. Und von dem her bin ich auf jeden Fall Gen Z.
Okay. Hast du schon so ein bisschen so die Feelings, wenn du die Gen Alpha dir anschaust, dass du da schon die alte Generation ist, die, ja, sagen wir mal, erfahrungsgeprüft die größere Weisheit durch das Alter hat?
6-7. Ja, das sage ich nur dann so, mein Lieber. Also, keine Ahnung. Nee, ich meine,
dass du dir denkst, oh Gott, bei uns war alles noch wenigstens besser.
Ja, also ich finde es krass ja bei Gen Alpha, und das finde ich ist auch mit so der bezeichnende Unterschied, ja, den ich merke zu uns. Wir sind von klein auf mit Themen wie dem Smartphone, mit KI und Co. ja groß geworden oder werden damit groß. Also es ist für die so ein immanenter Bestandteil im Leben wie für uns Elektrizität. Mhm. Ja, so würde ich das vergleichen. Und damit, also die wachsen damit von klein auf und lernen das kennen und lernen früh schon damit umzugehen. Das verändert eine Generation natürlich komplett.
Ja, das ist spannend, ja. Weil ihr seid ja, um mal so einen alten Boomer-Begriff aufzugreifen, praktisch die zweite Generation der Digital Natives.
Theoretisch ja, aber ich muss auch sagen, naja, ich war Ende der Grundschule, war das, wo ich glaube, Smartphones ja dann überhaupt, wo das iPhone ja, glaube ich, irgendwie so richtig in Deutschland auf den Markt kam und so langsam das Smartphone die Welt erobert hat.
Du warst 5, als das rauskam.
Ich war 5, ja. Nee, stimmt. Ah, verdammt, dann war das. Ich war 5, als das rauskam, aber ich meine, das erste, also wo ich gemerkt habe, dass das in der, ich sag mal, in meinem Umfeld ankommt, weißt du, das Thema Smartphone. Mhm. Also das erste Smartphone, was meine Eltern sich gekauft haben, da war ich schon in der Grundschule dann irgendwann. Mhm. Und dann, das war dann das iPhone, Gott. Was ist 3er? Irgendwie so?
3GS wahrscheinlich.
Glaube ich, ja.
Das war auch das, was ich damals also auch wahrgenommen habe, dass ich. Ja. Das war die erste iPhone-Generation, die breit angekommen war.
Ja.
Die erste Generation war halt so ein so richtiges Early-Adapter-Ding halt. Also die Hardcore-Apple-Fans, die auch das nötige Kleingeld damals hatten. Man muss sich überlegen, die iPhones, wenn man sich die Preise damals anguckt und zu heute, sind die spottbillig gewesen, aber im Vergleich der Preise der Handys, die es damals gab, waren die ziemlich teuer. Absolut. Weil du hast auch damals bei den Mobilfunkverträgen relativ wenig nur dazu gezahlt, um ein neues Handy zu haben. Und jetzt ist es halt eine andere Geschichte. Ja, aber das würde ich auch sagen. Also klar, bei dir ist es halt ne, die Smartphone-Geschichte, die dann halt...
Das vor allem.
Und Tablet dann auch.
Tablets, ja, auch. Halt allen voran das Smartphone-Ding. Also das muss ich schon sagen, ist bei uns definitiv anders gewesen. Also ich meine, ich kenne auch von wo ich ganz, ganz klein war, kenne ich noch VHS-Kassetten, ja, das kenne ich tatsächlich auch noch.
Den bin ich aufgewachsen.
Mit dem bist du aufgewachsen beispielsweise, genau, CD, DVDs, also ich weiß noch, wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich immer diesen kleinen Discman dabei gehabt und meine 3-Fragezeichen-Hörspiele angehört. Mhm. So eine Sache.
Aber Discman ist doch CD gewesen, oder?
Ja, genau, war CD.
Mit Anti-Shock und so weiter.
Mhm. Ja. Und so einen kleinen DVD-Player hatte ich auch dann später mal. Weißt du, so ein...
Wenn du die eingelegt hast, dann konntest du die auf so einen Mini-Display
genau. Ja. Ja, das hatten wir manchmal für die Fahrt, wenn wir so nach Serbien oder Kroatien runtergefahren sind.
Das war dekadente Hightech
ja,
damals.
Richtig, das war richtig. Ja, denke ich mir.
Aber eine Bodenwelle und dann hat die DVD, konnte die nicht richtig abgetastet werden.
Geht tatsächlich. Ja, das ging echt gut. Also die waren schon sehr, so gut solide gebaut, die Teile, sag ich mal so. Aber genau solche Sachen sind das Thema, ja. Also ich meine, mein erstes Smartphone und sowas bei den meisten in meinem Umfeld hat man in der 6. Klasse bekommen irgendwann, ja. So um den Dreh. Wenn dann die Eltern das für gut befunden haben, dass man bereit ist, sowas was zu haben. Und wenn du halt heutzutage anguckst, das ist, es ist so, dass man, dass viele Kinder halt einfach wirklich ja schon von klein auf, gerade in der Generation Alpha, damit groß werden. Also die haben
das Normalste der Welt dann.
Eben, das Normalste der Welt komplett. Also die
kennen meine Kinder. Es ist so, die haben Technik zur Verfügung, die waren zu meiner Zeit damals, war das Zukunftsmusik. Also für die ist ein Tablet das Normalste der Welt. Ja. Dass jeder ein Smartphone hat, ist komplett das Normalste der Welt. Die Wahrnehmung von Uhren ist bei denen so, dass die sowas wie Apple Watch oder das, was es von Samsung halt gibt, ne? Die Galaxy Watches sind das, glaube ich, seit S3, S4, S5 und so weiter.
Irgendwie so, ja.
Ganz normal, also diese Smartwatches ganz normal sind. Also dieser komplette digitale Erfassung des Lebens ist bei denen halt drin.
Was macht ein gutes Verbindungsleben aus? Es sind die Details, die Farben, die Geschichte erzählen. Die Zipfel, die man weiterreicht. Die Mütze, die sitzt und bleibt. Aber solche Dinge kommen nicht von irgendwo. Sie entstehen dort, wo Handwerk auf Qualität trifft. Unser heutiger Sponsor Couleur Fetisch ist mehr als ein Händler. Er ist ein Partner für alle, die wissen, was Tradition wert ist und wie man sie weiterentwickelt. Schnell in der Herstellung, direkt in der Kommunikation, persönlich in der Umsetzung. Per WhatsApp mit Fotofreigabe, bis du sagst, genauso habe ich mir das vorgestellt. Denn am Ende zählt nicht nur, dass du einen Couleur-Gegenstand in der Hand hältst, sondern dass es deine Idee war und sie perfekt umgesetzt wurde. Couleur Fetisch für alle, die mehr erwarten als nur Ware. Für alle, die Qualität zeigen wollen, im Detail. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Talk.
Die sind Streaming-Dienste, kennen sie auch, ne?
Ja.
Nur.
Ja.
Die kennen, also, das war so, im Urlaub hatten wir nur ein Fernsehen zur Verfügung.
Mhm.
Und mein Sohn wollte die ganze Zeit stoppen und woanders weiter gucken und dann wieder. Und wir haben ihn dann versucht klarzumachen, man kann nicht stoppen. Bei der WM hat das jetzt verstanden, dass die Spiele das nicht ist krass, anzuhalten das sind. Ja, es ist halt crazy, weil ich gehöre noch der richtig ersten Digital Native Generation an. Also die Leute vor mir könnte man zeitlich noch als Digital Immigrants bezeichnen, beziehungsweise sind sie so bezeichnet worden. Ich habe 1996 oder 97 war das, habe ich meinen ersten Computer gekriegt.
Krass.
Wie war das?
Was war das?
Ein Amiga 1200 war das. Der lief nur auf Disketten. Ich hatte keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Ja. Ich habe irgendwann mal, habe ich von meinen Cousins kistenweise Disketten bekommen und ich habe dann irgendwann mal so ein Ballerspiel gefunden, wo man dann irgendwie, also irgendwie als so eine Spezialeinheit irgendwelche Camps hochnehmen konnten. Da hatte ich natürlich meinen Spaß mit, weil ich habe schon immer auf Ballern gestanden. Ich finde das so schade, dass es in Deutschland keine etablierte Waffenkultur gibt. Ja. Ich finde das so geil, mit einem Gewehr zu schießen oder mit einer Pistole. Es macht Spaß. Ich habe auch Bogenschießen gemacht, olympisches früher. Ist ja ähnlich wie ein Kleinkalibergewehr ungefähr. Und weil ich kann nicht gut werfen, ich habe eine schlechte Hand-Augen-Koordination, aber mit Schießen, da bin ich gut drin. Also, und das war halt so meine ersten Erfahrungen mit Computer. Mein Vater hatte damals halt auch schon relativ früh ein Handy. Er hatte auch 1994 schon einen Laptop gehabt mit Windows 95 damals drauf. Und das war halt so, damit bin ich aufgewachsen. Also mein erster Computer, der ich hatte, der ein Windows-Rechner war glaube ich Windows 98. Oder wenn ich sogar... Nee, das war was anderes. Das war ein Pentium 2 mit 133 Megahertz und knapp, glaube ich, 1,2 Gigabyte Festplatte, wo man dann halt so Sachen wie Age of Empires einspielen konnte.
Oh,
und dann habe ich irgendwann einen AMD Athlon gekriegt. Mhm. Da konnte man dann Empire Earth und Age of Mythology und was war das denn noch, so Spiele, die man spielen konnte. Das waren so... Ich war nie so der Counter-Strike-Typ, ne? Also, aber trotzdem des Ballerns eben. Ne? Aber auch so die Strategiespiele halt, ne? Das war so meine Sache. Und das war für mich, ich bin noch eine Generation, die wirklich eins nach dem anderen entdeckt hat, ne?
Und das ist crazy.
Ja.
Es war bei mir mal tatsächlich so das erste Spiel, was ich gespielt habe am PC, war dann, erinnere ich mich auch noch ganz dunkel dran, mit meinem Vater zusammen auf dem Familien-PC, ja, daheim.
SimCity.
Nee, nicht SimCity, Moorhuhn.
Oh, ja. Das war so ein Hit damals.
Da hatten wir die komplette Collection, diese so eine Spielesammlung.
Aber es ist auch so ein Spiel, wenn wir das jetzt anmachen würden, hätten wir wieder Spaß. Nach zwei Stunden hätten wir es lieber.
True. Ja, wirklich. Ja. Aber es war schon ein lustiges Spiel. Oder Minesweeper und das Ganze.
Oder das...
die Microsoft Collection, was anderen Spielen.
Der Flipper.
Ja, oh mein Gott, das war richtig cool.
Das habe ich mit meiner Oma mal gespielt. Wir haben irgendwie 20 Millionen Punkte am Ende hingekriegt.
Krass.
Wir haben über eine Stunde musstest du spielen, um das zu knacken. Und wir hatten so ein Best-of, das war wirklich so, meine Oma hat sich eine Stunde hingesetzt und hat dann gespielt. Ey, ich war jedes Mal so enttäuscht, wenn mein Rekord dann gebrochen worden ist, aber...
Ah, ja, weiter.
Sisters.
Cool.
Aber dann lass uns doch mal ein bisschen so den Bogen zu unserem eigentlichen Thema bringen. Wir wollten ja heute so ein bisschen drüber sprechen, wie werden Verbindungen sich in Hinsicht auf die Gen Alpha halt entwickeln oder anpassen müssen oder beziehungsweise, vielleicht ist das ja schon so eine ziemlich starke Gen Z-Denke, die du hast als Gen Z-ler. Was denkst du, was muss da passieren in Zukunft mit Rasenmähereltern?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe es vor der Aufnahme schon mal ein bisschen angeteasert tatsächlich, also Generation Alpha bringt ganz andere Voraussetzungen mit, haben wir gerade ja schon gehabt, die sind ja die nächste Generation der nächste Generation Digital Natives und ja, das war ganz lustig, da habe ich mal einen Workshop vom HR aus gehabt und da haben wir uns genau mit der Frage befasst, was macht Generation Alpha aus, vor allem wenn die ja jetzt auch langsam an den Arbeitsmarkt kommen und in Ausbildung gehen ja teilweise, ja, also die ersten, die 2010 geboren sind, die sind jetzt
16 mit 15, dem 10er Abschluss in die Ausbildung.
Genau, so, ja, die gehen, ja, das ist richtig krass, ja, jetzt guckst du, ja.
Ich guck grad, wo mein Zivildienst heißt.
Nee, ich meine,
muss gleich mit dem Rollator wieder ins Bett.
Ich trag dich hoch, keine Sorge, bau dir noch den Lifter, Treppenlift ein.
Machst du mich betrunken, damit ich mein Taschengeld rausrücke?
Genau. Nee, die haben ganz auch noch andere, vom Elternhaus her tatsächlich andere Voraussetzungen. Also meiner Generation, der Gen Z, sagt man ja vor allem die Helikoptereltern nach. Mhm. Und Generation Alpha hat scheinbar die sogenannten Rasenmähereltern. Das heißt, Rasenmähereltern, das ist quasi, die Eltern mähen ihrem Kind alle Probleme aus dem Weg.
Die werfen auch Napalmbomben.
Genau. Oh, Agent Orange. Nee, die räumen wirklich all ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg im Leben. Und nach dem Motto, hier, mein Kind.
Das ist ja schlimm.
Das ist richtig krass. Also da gehen halt noch einfach gewissermaßen Kompetenzen verloren, was das selber eigene Problemmanagement angeht, also was mit Herausforderungen umgehen und so weiter. Das ist tatsächlich ein großer Punkt und was bei Generation Alpha auch ganz, also meiner Ansicht nach ganz wichtig wird, ist, die sind es gewohnt, vor allem vom Schulsystem her, ja, extrem individuelle Bildung zu bekommen, sehr, ich sag mal, sehr individuelles Programm, ja, auf sich zugeschnitten, individuelle Angebote etc. Ja, also sehr, sehr individuell gebaut, die Generation. Und da stellt sich auch ein bisschen für mich die Frage, naja, wie geht man da als Bund dann halt genau damit um? Was wird passieren, wenn die dann in, ich sag mal, und das wird jetzt wichtig sein, in guten 2-3 Jahren. 2 Jahren sind dann wahrscheinlich einige 18, haben dann Abitur gemacht, fangen wahrscheinlich direkt mit dem Studium an. Je nachdem.
Also ich würde mal sagen, wenn also, man realistisch ist, die ersten Gen Alphas werden ja wahrscheinlich erst in 3 Jahren ungefähr in die Verbindungswelt
so ungefähr,
kommen, so 2029, wenn genau. Die 19 sind.
Ja, so um den Dreh wahrscheinlich, ja. Und das ist so, das wird einen Impact haben, also auf die Verbindungslandschaft.
Ich denke auch. Also ich glaube, wir sollten uns noch ein bisschen so an den Dimensionen abarbeiten. Also ich würde mal sagen, wir haben einmal so einen Punkt zur Identität, der wichtig ist.
Ja.
Wie wir so, wofür stehen wir eigentlich als Verbindungen? Mhm. Wie erreichen wir die Leute? Die Zielgruppe sollten wir uns mal so ein bisschen genauer angucken, weil es ist ja auch natürlich eine ganze Generation.
Ja, klar.
Ich meine, auch was man zum Beispiel deiner Generation ja so ein bisschen nachgesagt hat, ist ja, dass die Generation...
Wir arbeiten nichts.
Nee, das auch ja. Aber dass vor allem die Gen Z praktisch ein neues 1968 ist. Super links. Also halt, weil sie halt in den Friday for Futures Demos von ihren Lehrern gezwungen worden sind, teilweise auf die Demos zu gehen.
Mhm.
Und halt auch ein sehr linkes Weltbild aufgezwängt bekommen haben. Und wenn man sich das heute anschaut, unter den Gen Z Mitgliedern in Frankreich, in Amerika, Hunderttausende von denen gehen in die katholische Kirche, sehr hohe Affinität traditionellen Organisationen gegenüber, was natürlich auch so ein Rebellentum, glaube ich, ist, weil die Elterngeneration oder Lehrergeneration halt schon sehr links war und man halt immer das Gegenteil von dem macht, was die Älteren, glaube ich, machen. Nicht bei allen. Denn die Außenwirkung, denke ich, ist so ein Punkt, wo wir reden sollten. Bisschen über Gemeinschaft und halt unser Lieblingsthema, was wir schon angesprochen haben, Digitalisierung in den Verbindungen.
Unbedingt.
Tradition, Führung, Wettbewerb und die Zukunft halt. Ne? Wie sieht eine Verbindung 2040 aus? Hört sich total abgespaced an, aber es ist schon in 14 Jahren.
Absolut. Schon in 14 Jahren.
Vor 14 Jahren hatten wir 2012. Also.
Damn. Ja?
Und da warst du 10.
Da war ich 10, ne?
Fuck. Da war ich schon Gott. Im 6. Semester aktiv.
Und so schickte der kleine Lasalle die ganze 1b in die Kanne.
Genau. Aber findest du nicht, dass die Zeiteinteilung zwischen Gen Z und Gen Alpha mit diesen knapp 10 Jahren ein bisschen kurz ist?
Wie meinst du?
Ja, also wenn man sich die Millennials anguckt, die haben fast 20 Jahre. Ja. Die Gen X, die davor war, hat auch so ungefähr 20 Jahre. Die Babyboomer sind irgendwie so ein Jahrzehnt. Dann die verlorene Generation oder die stille Generation, die davor ist. Weil du hast jetzt, also denkst du, das liegt vielleicht daran, dass unsere Gesellschaften immer schneller, immer komplexer werden?
Ja, ich das ist, geht meiner Ansicht nach absolut mit der gesellschaftlichen Entwicklung einher. Also vor allem mit dem, also wir haben es ja wirklich gerade beschrieben mit dem Thema Digital Native, ja, also mit dem, welche Rolle Technologie und technologische Entwicklung ja spielt bei einer Generation, ja, gerade welchen Impact das hat auf uns, ja, im Umgang, in der Wahrnehmung der Welt und so, und da ist das natürlich, also finde ich, ist die Einteilung dahingehend ja schon gerechtfertigt, weil wir immer schneller sich entwickelnde Welt haben. Ich meine, guck dir mal KI an, also allein das Thema Large Language Models, ja, Machine Learning, das sind Dinge, die in den letzten, lass es 5 Jahre sein, ja, aus dem Boden geschossen ist, ja, nicht mal 5 Jahre, 4, vielleicht 4 Jahre, in denen unfassbar krasse Entwicklung stattgefunden hat, ja. Also das, weiß noch, das war für mich am, glaube, 2. Semester, wo dann so ChatGPT dann mal so ein bisschen langsam irgendwie ein Name für einen war. Weißt du, ich meine, wo man dann gemerkt hat, okay, da ist was und dieses Tool, und auf einmal verändert das gefühlt unsere ganze Welt. Ja.
Absolut.
In jedem Bereich. Also das ist ein unfassbar krasser Technology Push, der da halt einfach kommt, ja, durch KI und die Entwicklung und dann mit dieser rasanten Entwicklung einhergehen, dass ich bin überzeugt davon, dass wir in ein paar Jahren schon wieder die nächste Generation benennen werden, die dann halt wirklich von klein auf nur noch mit KI aufwächst, ja? Also die nur noch damit, also quasi wirklich damit auf, dann wirklich von klein auf aufwächst.
Ja, ja? Das denke ich auch, also wie bei vielen Hype-Geschichten, glaube ich, wird es so sein, die KI wird noch mega Sprünge machen, aber es wird auch nicht so schlimm werden, wie da viele vorhersagen. Und es wird am Ende auch nur wieder mit Wasser gekocht, weil du hast einen ähnlichen Hype, hattest du in den 2000ern, also es war 2 Jahre vor deiner Geburt, als das Genom entschlüsselt worden ist von Craig Venter. Das war ja auch so. Alle Menschheitsfragen können jetzt beantwortet werden. Jede Krankheit, die es da draußen gibt, kann geheilt werden. Wir haben mega Fortschritte gemacht und die Sequenzierung des Genoms war ein heftiger Meilenstein, der die Menschheit nach vorne gebracht hat. Aber wir haben auch nicht alle Krankheiten dadurch weggebracht. Ne? Genauso wird das halt auch mit der KI sein. Da haben wir ja eben auch den Witz, als wir bei mir im Wohnzimmer waren, gemacht mit Mom, I'm still working in my job. Ne?
So, ne? Wirklich, ist es so. Ne, ich meine, wenn du dir anguckst, was Large Language Models überhaupt können derzeit. Also ich mache mir da relativ wenig Sorgen erstmal um den Arbeitsplatz. Also gerade auch wenn du siehst im Coding-Bereich und so, klar, wir haben rasante Entwicklungen, Tools werden immer mächtiger, das ist schon so, das ist so. Aber du merkst in vielen Bereichen, gerade wenn es um das Programmieren geht beispielsweise, ja, also wenn ich Apps entwickeln möchte und Co., da braucht es schon Know-how dahinter, immer noch nach wie vor.
Da reicht Vibe-Coding nicht aus.
Das reicht da, also absolut nicht. Also das ist so ein, du musst dann auch schon verstehen können, was da im Endeffekt passiert. Und auch ist ja auch irgendwo ein Stück weit Sicherheit, ein Sicherheitsaspekt, der wichtig ist, dass du verstehst, was das Tool da eigentlich macht, gerade im Hintergrund, und dir nicht irgendwie, keine Ahnung, dass da irgendwo Prompt-Injection stattfindet und im Hintergrund eigentlich Cloud Cowork dir gerade deine Daten irgendwie auslässt oder sonst irgendwas, ja. Also das, ja.
Also ich glaube, dass vor allem für die Studenten der nächsten Jahre KI ein wahnsinnig guter Tutor ist. Also dass zum Beispiel Sachen wie, wenn du ja in Oxford studierst und das nötige Kleingeld hast, dann kannst du dir ja auch noch einen Tutor leisten, der mit dir nochmal nach den Vorlesungen und Seminaren die Texte bespricht, aber halt vor allem auch argumentatorisch nochmal weiterbildet, praktisch akademische Nachhilfe nochmal gibt. Das kannst du mit der KI jetzt auch. Du kannst Hausarbeiten in Zukunft schreiben. Ich rede jetzt nicht davon, dass der Text dann geschrieben wird, aber du formulierst den Text Und die KI prüft diesen Text aus der Perspektive eines Prüfers. Sagt dir, warum etwas kacke ist. Ich glaube, da kann auch vielen Schülern in der Zukunft halt auch geholfen werden, weil sie dann vielleicht auch Hilfe auf ihre Probleme bekommen, im Matheunterricht irgendwann vielleicht dann nicht abgehängt werden. Das sind halt alles so Punkte, wo du die KI halt dann als super, super Unterstützung halt hast.
Drehen wir es mal auf die andere Seite. Also das wird auch unfassbar viel Impact auf unser, ich sag mal, Verständnis von Prüfungen haben.
Das ist die Frage.
Und das wird, ich meine, gelesen zu haben jetzt, dass sie in München irgendwie wohl schon überlegen. Also ich meine, war es die TU München? Ich bin mir gar nicht sicher, aber irgendjemand dort in Bayern irgendwo versuchen sie tatsächlich oder überlegen, in Prüfungen zu bauen, wo KI zugelassen wird.
Mhm.
Tatsächlich, ich als meine, Art Hilfsmittel.
Ich meine, wir werden ja in Zukunft also Hilfsmittel machen. Das ist so ein bisschen mit dem KI, habe ich immer so dieses Bild von der Entdeckung des Feuers vor Augen. Wenn man sich überlegt, wie wir Menschen vor dem Feuer gelebt haben, dann war das so rohes Fleisch, stundenlang zerkauen, bis es runterschluckbar war, ohne dass man erstickt. Dann kam das Feuer, das Essen konnte man braten. Mhm. Unser Gehirn ist dadurch größer geworden, weil wir halt die Zeit und die Energie nicht mehr in das Kauen stecken mussten, sondern halt durch die Denaturierung im Feuer halt das Essen essbar gemacht wird und andere Möglichkeiten geben. Und ich glaube, so wie die Steinzeitmenschen, die früher gesagt haben, oh mein Gott, mit dem Feuer, weißt du, was in dem Wald da passiert ist, in der Savanne, alles abgefackelt, alle Tiere tot, das wird uns umbringen, haben wir das Feuer auch unter Kontrolle gebracht. Und ich glaube, das wird mit der KI halt auch sein. Ich glaube, die Menschen, die halt die KI, also ich meine, es wird ja schon stark und viel benutzt, aber die werden halt stärker, besser, schneller, schlauer
sein. Ich sehe das Thema trotzdem ein bisschen sehr, ich sag mal, zweischneidig, sehr, sehr ambivalent.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ich muss sagen, also ich befasse mich ja gerade in meiner Seminararbeit gerade, wo wir ein Scientific Work Companion entwickeln. Ja, oder einen Anforderungskatalog daran schreiben. Also wir versuchen ein Tool zu bauen, das KI-gestützt Studierende dabei supported, wissenschaftliche Arbeiten anzufertigen.
Mhm.
Ja, dann schauen wir uns eben so ein bisschen an, wo sind die Probleme, was sind so die Herausforderungen dabei. Und ich merke schon tatsächlich, KI in der Lehre kann auch dazu führen, wenn sie falsch eingesetzt wird, dass eigentlich dass Kompetenzen abgebaut werden.
Ja,
das ist halt der Punkt, genau. Und da müssen wir ja schon irgendwo den Mittelweg finden, finde ich, zwischen der, ich sag mal, Individualisierung der Bildung, wo ich durch KI die größte Chance sehe, die wir je hatten, Bildung so individuell zu gestalten, angepasst auf deinen Lerntyp, auf deine Art und Weise zu lernen, die hoch individuell ist von Mensch zu Mensch, ja.
Mhm. Das ist geil. Kennst du die Studien dazu aus diesem Schulen aus, glaube ich, der Bronx in New York? Kennst du?
Ja. Wo
dann teilweise dann am Ende auch Google-Ingenieure hervorgegangen sind und die hatten irgendwie vorher eine Abbrecherquote von 90% oder so und die runtergegangen ist auf unter 20 und die Leute halt fortgekommen sind, weil gerade dieser individualisierte Lehrer, der halt kein Lehrer war, sondern eher so ein Leistungsprogramm-Coach war, der die beteiligt hat, immer direkt sehen konnte, wo ist der Leistungsabfall, wo sind in den Testüberprüfungen, wo fangen die an, nicht mehr Punkte zu sammeln, und dann reinzugehen und dort individuell den Nachhilfeunterricht machen.
Und da sehe ich mit KI so krasse Möglichkeiten, auch für einen selber was verständlich, also ich sag mal Verständnis zu schaffen und Dinge zu erklären, da fängt es ja schon an, ja. Erklär mir es, als wäre ich 5, so der meistbekannte
Prompt. Das mache ich mit Antworten von meiner Steuerberaterin. Ich verstehe das teilweise nicht, was da drin steht, weil es hochkomplexe Geschichten sind. Ja. Am Ende sage ich dann auch immer, ChatGPT, erklär mir das bitte so, als wäre ich ein Fünfjähriger.
Ja, ist wirklich so. Aber ich meine, genau dafür, also genau da kann halt KI Abhilfe schaffen. Ich meine nur, es gibt auch da Grenzen, habe ich letztens nicht ein Paper genau dazu gelesen, weil es heißt ja immer, Scaffolding ist ja so eine Lernmethode, mit dem hier, sokratischer Dialog und Schritt für Schritt durchführen und so weiter. Habe ich ein Paper gefunden, dass da tatsächlich ein bisschen gegengesprochen hat, dass tatsächlich herausgefunden hat, dass da eher, die haben so Large Language Models genommen, die so wie Tutoren waren und haben da tatsächlich herausgefunden, dass bei einigen Schülern dann eher Kompetenzen verloren gegangen sind. in manchen Bereichen tatsächlich.
Fair.
Und das ist halt auch kritisch zu sehen im Endeffekt. Deswegen, wie gesagt, ich erlebe es sehr als, ich sehe es als zweischneidiges Schwert. Also das ist wirklich so ein bisschen, wir haben unfassbar große Chancen dadurch. Also es eröffnet Möglichkeiten, die hätten wir uns, glaube ich, vor ein paar Jahren niemals denken können.
Ich meine, das machen wir in meinem Bund ja auch schon so. Also wir haben Fuchsenstunde 4.0 vom lieben Jonathan Zachau bei uns drin aufgenommen. Und das ist so der Fuchsmajor, ist halt eigentlich, also sie treffen sich in der Fuchsenstunde eher so zur freien Vertiefung von Stoff, aber die müssen im Hintergrund alle Einheiten durcharbeiten. Krass. Und dann ist der Rest Learning by Doing. Und da ist halt schon dieser Punkt halt da drin, ne? Also dass man da auch die Fuchsenstunde ändert. Das ist ja auch ein Riesensprung.
Ja. Also ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit und gut, ich finde, wobei ich finde es auch ein bisschen so, naja, jetzt müssen wir in die Verbindungen auch KI bringen, ne? So, ganz wichtig.
Das wird sich aber auch so ergeben. Guck mal, 2009, 2010, als ich Fuchs geworden bin, gab es diese Diskussion, sollten Verbindungen überhaupt einen Wikipedia-Artikel haben? Weil da können andere Leute Sachen reinschreiben und man kriegt es nicht mehr weg.
Ja.
Was ist? Bei 99,9% aller Wikipedia-Seiten draußen sind einfach ganz normale Wikipedia-Seiten entstanden, wo keine großen Diffamierungsgeschichten drin sind, ist nicht eingetreten.
Ja.
Dann ist es so, sollten die Verbindungen bei Instagram tätig sein. Ja, haben sie dann auch. Was ist? Wir haben mittlerweile so eine Avantgarde von einigen Verbindungen, die richtig geilen Content auf den Markt schmeißen, die super präsent sind. Erste Verbindungen Influencer selber haben, die sich herausentwickelt haben. Also da ist ja auch vor allem Vintage-Bursche zum Beispiel, der auch schon zweimal hier in diesem Podcast war, zu nennen, der ja auch der erste Influencer aus der Verbindungsszene ist, der aber, also klar mit diesem Mode-Aspekt, aber jetzt wird es mehr und auch eine reziproke Entwicklung besteht halt auch dort, über die Leute dann wiederum ihre Erfahrungen, die Algorithmen zu triggern, dann wieder an den Bund halt weitergeben und der Bund halt anfängt, auch viel geileren Content zu machen.
Ja.
Das ist nämlich meine Frage, die sich dahinter versteckt, ist so, wie entdeckt uns die Generation Alpha in ein paar Jahren überhaupt? Wie kommen die auf uns zu? Ich meine, es war jetzt schon bei der Gen Z schwierig.
Ja, aber die werden uns zwangsläufig über Social Media begegnen. Also wir werden, das ist auch, ich sag mal so, da hat es ja auch mal eine Folge gehabt, wo es auch um das Thema Marketing, glaube ich, ging. Das war mit jemandem aus dem ÖCV oder irgendwie aus Österreich, wo du mal gequatscht hast. Und der hat es ja eigentlich auch damals ganz gut gesagt. Das ist ja
Der Achim Ertel war das.
Ja, das stimmt, der war es, genau. Der war irgendwie auch bei der ÖVP oder irgendwie sowas mal.
Pressesprecher,
genau. Und ich meine, der hat es schon auch richtig gesagt. Und wir haben de facto eine Generation, die mit dem Handy aufwächst. So, die eine auch nachweislich teilweise, gut, wie glaubhaft die Studien sind, ist auch noch ein bisschen umstritten, aber schon nachweislich Defizite haben, auch in der Aufmerksamkeitsspanne teilweise.
Wobei diese Studie mit diesen 8 Sekunden oder was das war Bullshit.
Ja, die ist, also deswegen sage ich ja, ich sage mit Vorsicht genießen, aber man merkt, dass Veränderung da ist in der Wahrnehmung und wie, ich sag mal, jetzt nicht mal nur persönlich, sondern in der Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren. Das ist so. Also da ist eine Veränderung da, auch in der neuen Generation. Die wachsen damit auf, die scrollen durch TikTok und Co. Und dann
deswegen
ist,
Scrollstop machen.
So, das ist der Punkt ist, da müssen wir dann halt entsprechend auch präsent sein. Also langfristig sehe ich Verbindungen absolut, sehe ich es tatsächlich so, dass Verbindungen zwangsläufig auf Social Media aktiv werden müssen. Grundsätzlich. Weil wir einfach nur so Leute erreichen. Ich meine, du hast es gemerkt, und das ist das ganz, ganz Krasse, was ich gerade in Heilbronn extrem wahrnehme bei meiner Reno Silesia. Wir haben gerade während Corona unfassbar viele Menschen, junge Menschen, also ganze Generationen basically, die ja den, ich sag mal, wichtige Punkte in der sozialen Entwicklung, wie das Ausgehen mit Freunden, das Feiern gehen und so weiter, ja, also ganz, ganz, ich sag mal, in deinem sozialen Wachstum, das fehlt. Das wurde dir quasi weggenommen. Das klafft im Wunder. Ich meine, war bei mir auch so, meinen 18. Geburtstag habe ich im Lockdown daheim vor dem PC über Discord mit meinen Freunden gefeiert, weil wir konnten ja nichts machen. So, kein Abiball, nichts. Also genauso wichtige Sachen. Jetzt stell dir vor, noch die jünger waren zu dem Zeitpunkt als ich, ja, die so 15, 16, so die Phase, wo man wirklich ja so ein bisschen, ne, anfängt rausgehen, dies, das. Das fehlt denen halt komplett. Und das merkst du dann halt auch, wie das, was das mit denen auch macht dann irgendwo, finde ich, ein Stück weit.
Ja, die Lockdowns sind auch so eine eigene Geschichte.
Genau, genau. Ne? Und die sind halt einfach, ja, die sind dann viel daheim, die sind dann in ihren etablierten Kreisen irgendwie, haben ihre Freunde und so weiter, aber die erreichst du hauptsächlich, würde ich behaupten, einfach über Social Media. Mhm. Weil wenn irgendetwas jeder macht, sei es in meiner Generation oder in der danach, du sitzt abends da oder auf dem Klo oder sonst irgendwo und scrollst durch Instagram und zu Social Media.
Ja.
Also und das wird der Punkt sein, wo die Leute erreichen müssen.
Es ist so. Also, und das ist ja gerade die Herausforderung. Da stellt sich jetzt die Frage so, ne, wie du es ja selber gesagt hast. Die Leute, die sind ja bei Instagram, die scrollen durch. Die wollen ja einen Dopamin-Kick nach dem
anderen. Ja.
Das weiß Instagram ja auch. Das, ja kein, halt, ja. Das baut ja vieles darauf auf. Bauen wir da eigentlich als Verbindung dann letztendlich Content für Algorithmen oder immer noch für Menschen?
Ich würde ihn immer für Menschen bauen. Aber ich glaube, beides.
Ich meine die Tendenz, nicht was also besser
Tendenz.
Ist.
Ja, cool, gut. Ich weiß nicht, bis jetzt sehe ich von vielen Verbindungen noch nicht so Content, dann sehe ich eher, also nichts, zumindest nichts von Algorithmus. Oder wie meinst du die Frage?
Ja, dahingehend, dass der Content halt auch, weil eine Reichweite ja da haben möchte,
ja.
Es geht ja um die Vanity Metrics, die einem ja immer sehr wichtig sind. Vanity okay. Metrics sind ja die Eitelkeitszahlen, halt, ne, wie weit, wie groß, wie viel Likes. Mhm. Das liegt ja daran, dass wir Menschen ja das limbische System haben in unserem Gehirn, wo Gemeinschaft ausgeprägt ist und für okay. uns, also wir sind ja immer noch evolutionstechnisch wie vor 20.000 Jahren. Und für uns ist es wichtig, die soziale Akzeptanz zu haben, weil das Überleben damals nur in der Gruppe gesichert war. Und wenn du von der Gruppe ausgegrenzt wirst und nicht dein Feedback bekommst von der Gruppe, könnte das früher sehr gefährlich werden. Deswegen sind wir darauf aus.
Okay.
Das meine ich halt. Und da ist halt die Frage, der Content, den man da baut, ist der wirklich für die Menschen oder will man den Algorithmus triggern? Ne, letztendlich oder beziehungsweise. Das ist natürlich auch eine falsche Denke, weil man muss den Mensch verstehen letztendlich.
Klar.
Und da ist der Algorithmus ein reaktives System, was da doch vorgeschnallt ist. Aber das wissen ja nicht die meisten. Deswegen ist es ja auch so für Social Media, dass da viel Content ist, der inhaltlich oder beziehungsweise vom Mehrwert absoluter Bullshit ist.
Ja.
Der einfach mit den miesesten psychologischen Tricks, die es gibt, super krass präsentiert wird, dass deine Neugierde drin ist, dass du diese, also sag mal, die Kurzformel für ein erfolgreiches Reel ist ja Hooking, also dass du in den ersten 3 Sekunden die Leute dranhältst, irgendwie die Neugierde auslöst, ein gewohntes Muster durchbrichst, ein What the fuck Moment halt aufbaust, dann kommt der Mittelteil, das ist der Relatable Content und da ist halt auch so, das ist ja das große Zauberwort bei Social Media, ist ja Relatability. Die Leute, die bleiben so lange in deinem Video drin, wie sie dieses Bedürfnis von Relatability bedient bekommen. Also wenn sie damit etwas anfangen können. Und sobald sie das nicht mehr können, steigen sie halt aus. Deswegen gibt es auch keine unendlichen View-Zahlen, weil der Algorithmus sonst das allen ausspielen würde bis zur Endlichkeit. Und dann kommt der Payoff. Also der Punkt, der die Neugierde befriedigt. Oder ich musste x Jahre alt werden, um zu verstehen, dass. Und dann kommt dann der Content und dann kommt die Erklärung, was es war, warum du so viele Jahre machen musstest. Und da ist halt die Frage, wenn wir Verbindungen dann anfangen, so High-Performance-Content zu erstellen, die die Algorithmen triggert, erreichen wir dann da überhaupt am Ende dann die Generation Alpha? Oder haben wir dann geile Reichweiten mit Hunderttausenden, vielleicht irgendwann mal bis Millionen von Views, wie bei Reugel? Liebe Grüße an den Till Theodor.
Ich glaube, also zumindest ist das Ziel, was ich eigentlich eher hinter Social Media sehe, ist, wir wollen ja irgendwo das Gefühl und also das, was wir sind als Verbindung, unsere Werte, das Dabeisein, wollen wir ja irgendwie nach außen tragen. Und ich denke, das ist das, was ja am Ende das Wichtige sein muss, wenn wir Content produzieren. Das wäre jetzt klar, Reichweite ist schön und gut, aber wir wollen ja irgendwas damit bezwecken. Und was wollen wir bezwecken? Wir wollen, dass die Leute zu uns kommen, dass wir neue Mitglieder gewinnen, dass wir keilen, dass Menschen zu uns finden und sich denken, boah, voll cool, da habe ich Bock drauf. Mhm. Ja, also dass die Leute intrinsisch zu uns in die Verbindungen kommen. Ja? Mhm. Und das erreichst du nicht einfach nur damit, dass du Reichweite hast und sagst, ah, guck mal, die machen voll lustige Videos, sondern du brauchst ja schon irgendwo den Inhalt, da muss was drin sein, ein Argument, das dich catcht, das dich auch dazu bewegt zu sagen, boah, ist eine
ich bereite
Sache,
mich jedes
irgendwie.
Mal vor. Ich bin auch eine Scheißbuchse.
So,
geil.
Ja, so like, ja, da habe ich Bock. Das hört sich cool an. das ist ein cooles Konzept oder da sind coole Menschen einfach da, liebe Menschen, und ich lerne irgendwie was fürs Leben oder also je nachdem, was dir halt wichtig ist, natürlich als Mensch, ne, individuell, aber du willst dann Teil dieser Gemeinschaft sein und dieses Gefühl nach außen zu bringen, das ist die hohe Kunst. Mhm. Das den zu der Person ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer zu bringen, dieses Gefühl aufs Handy, weißt du? Mhm. Wo auch immer man gerade scrollt.
Absolut.
Das muss da sein.
Das ist auch das, was es, also mir geht es in der Sendung geht's ja nicht um die Workshops, aber das ist das, was ich den Leuten auch immer in den Workshops halt sage. Es ist diese FOMO-Geschichte halt aufzubauen, dass sie immer wieder diese Gemeinschaft präsentiert bekommen und die Leute sich so lange damit vollgeballert werden mit Videos, dass die sagen so, ey, ich will da ein Teil von werden. Das ist ja so geil, was ich da sehe. Und, ne, und dann kommen, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, wenn sie halt nicht da sind. Und die Verbindungen, die das bedienen können, die werden die meisten Füchse in Zukunft haben. Das ist das Äquivalent von der Mund-zu-Mund-Propaganda früher mit den geilsten Partys, den coolsten Typen und den hübschesten Mädchen auf dem Haus.
Ja, ich finde, das ist definitiv guter Punkt. Also ich finde auch, also das ist die, es ist auch für mich mehr und mehr die einzige Möglichkeit, die wir haben, um auch Leute dahingehend zu erreichen.
Ja.
Ja, also wenn wir sehen, wie sich halt eben die neuen Generationen verhalten, das ist einfach, das funktioniert halt einfach anders heutzutage und die Menschen funktionieren anders, die ändern sich halt. Und das ist so.
Dann lass uns mal ein bisschen über Gemeinschaft sprechen. Das hast du ja gerade jetzt schon angesprochen. Wie erlebt so eine Gen Alpha den ersten Abend ADH?
6, 7, nein. Ich will das so behindert, dieses Meme.
Und hat es dir gefallen? Und dann kriegst du dann so zwei von diesen verdorrten Rosen als Antwort.
Wie wird Generation Alpha den ersten Abend erleben?
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Am Handy? Nee, das ist jetzt zu sehr Klischee.
Meinst du, sie könnten über das von, also durch das Soziale dort also überfordert sein?
Könnte sein.
Meinst du? Ich glaube nicht.
Sagst?
Wir sind soziale Wesen. Also unsere Hardware ändert sich nicht.
Ja, wir sind soziale Wesen. Trotzdem, also ich sehe es ja bei Bekannten schon auch, die, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltender sind, ja, oder ein bisschen schüchtern. Also die haben schon, also Thema Social Battery, ja, das ist ja schon da. Also es ist schon real.
Und Quarterlife-Crisis.
Quarterlife-Crisis, genau. Also ich meine, nee, du hast ja schon irgendwo, ich sag mal, Das der erste Abend ADH, das ist halt so, ich glaube, das ist eine Sache, die sich tatsächlich nicht wirklich ändert. Mhm. Also würde ich behaupten. Weil ich glaube, das persönlich, also Keilen passiert immer persönlich dann im Endeffekt. Ja, du setzt mit Social Media ja den ersten Impuls, aber richtig Leute catchen und dranhalten, das geschieht nur durch das Echte. Ja, also durch das vor Ort dann auch mit den Leuten im Gespräch sein und sie, ich sag mal, Freundschaften aufbauen, ja, Freundschaften schließen und Menschen persönlich kennenlernen.
Wie willst du netzwerken, wenn du eine sehr schwache soziale Batterie hast und spätestens nach der Kneipe abhauen möchtest oder musst, weil du es nicht schaffst, mehr mit den Leuten zu quatschen?
Das ist, ich glaube, das sind aber Menschen, die werden aber auch nicht in Verbindungen kommen.
Also doch, das gibt's,
glaube ich. Okay.
Kenn da welche.
Okay.
Deswegen.
Weil ich dachte, naja, ich meine, im Endeffekt, wenn ich so wäre, wäre ja für mich eigentlich der logische Schluss, ich gehe dann halt auch nicht mehr hin, weil das ist dann halt nichts für mich. Oder Also ich meine, ich glaube für Gen Alpha, also wie gesagt, das ist, ich glaube, das Thema wirklich erstes Mal ADH sein, das erste Mal dabei sein, das wird sich, glaube ich, nicht so ändern. Was ich aber finde, das ist eine coole Strategie, die wir jetzt fahren wollen tatsächlich. Bisschen mehr erklären, wie das funktioniert. Also so ein bisschen so Thema Schnupperkneipe zum Beispiel. Ja, also dass du mal so ein bisschen sowas machst, um einfach mal zu erklären, was geht hier eigentlich ab und du dich nicht komplett wegcringst, wenn du da sitzt und irgendwie, keine Ahnung, der Fuchsmajor Füchse anschreit, so, so mäßig. Und du sitzt dann irgendwie an so einer Kneipptafel und alle haben so diese komischen Mützen auf und Bänder und einer steht vorne und was passiert hier? Und dann singt die irgendwelche Lieder, also so ein bisschen mit einer Art Erklärung, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die viele brauchen oder die man durchaus mitgeben kann.
Hab keine Angst, dass hier diese Bauwanne steht. Genau. Die ist eigentlich da, damit du unterstützt wirst.
Wir hatten mal tatsächlich so ein, ist so bei uns im Keller so ein, hatten die mal geholt für die Halloween-Partys, die früher stattgefunden haben bei uns. Ja. Haben wir so einen Grabstein, so einen riesengroßen, einfach so einen richtigen Grabstein unten stehen gehabt, den haben die irgendwo mal mitgehen lassen. Und dann haben wir den auch einfach mal so dastehen gehabt und dann kamen so Freunde von mir vorbei und waren so, hä, wofür ist der da? Und ich so, darüber darf ich nicht sprechen. Und der Blick war unbezahlbar. Ja, aber okay. Ich meine, wenn du so ein bisschen, weißt du, diesen Druck rausnimmst, diesen ersten Kontakt, weißt, leicht gestaltest, die Hürde, die Einstiegshürde leicht gestaltest und so. Ich glaube, das ist, was ganz viel bringt und was ganz, ganz wichtig ist.
Würdest du selbst heute noch eintreten in deinen Bund?
Jederzeit. Also ich sag, für mich stellt sich die Frage nicht. Also ich sag ehrlich, ich würde jederzeit eintreten. Also ich meine, ich bin damals mit vollstem Herzen Corpo geworden. Also das war, weiß noch, war bei mir vor 4 Jahren mittlerweile.
Gut, das ist jetzt nicht so der Zeitpunkt.
Trotzdem. Also ich meine, das war trotzdem ganz cool. Also ich meine, war mein erstes Stiftungsfest und es war durch Zufall, dass ich halt dann dort war. Bei meinem besten Kumpel in Heidelberg. Und
Rupertia.
Ja, genau, bei Rupertia. Und ich habe mich sofort in das Ganze verliebt. Also ich war auf einer Kneipe dabei und das war einfach gigantisch. Also ich weiß nicht, das war für mich tatsächlich tatsächlich mich reingebracht ins Corpo-Leben hat einer der Cantus, die gesungen wurden. Und zwar, es gibt kein schöner Leben. Mhm. Weil ich finde, der hat einem so hart aus der Seele gesprochen.
Das ist das Studentenleben.
Ja, wie es Bacchus und Gambrinus schuf. Ja, wirklich. Und genau das hat mich so überzeugt einfach. Also so komplett gecatcht. Vor allem halt diese letzte Strophe, wo es heißt, ja, möchte hier auf Erden nie was anderes werden als ein kreuzfideler Studio. Mhm. Und das ist so das Gefühl, wo ich finde, das beschreibt das Korporative oder das Korpowesen einfach wirklich im Kern auf den Punkt. Absolut. Also wirklich, so dieses die tiefste Sehnsucht aus dem Herzen raus, so egal wo ich bin auf dieser Welt, egal was mit mir passiert im Leben. Wenn ich aufs Haus komme, dann bin ich ein kreuzfideler Studio. Und das werde ich immer sein im Herzen. Und das finde ich unfassbar schön.
Das ist auch schön.
Und das muss man weitergeben. Absolut. Das Gefühl ist es, was wir irgendwie rüberbringen müssen. Und vielleicht können wir ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, naja, wie löst man vielleicht auch solche Momente aus bei Generation Alpha?
Denke ich auch.
Ich meine, was mich da mal interessieren würde vielleicht, weil du merkst schon, also mir fällt es ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten, was konkret bei Generation Alpha an so einem ersten Abend das Richtige wäre. Mich würde mal interessieren, wie hast du denn das bei Gen Z erlebt? Weil du hast ja einen Generationswechsel quasi miterlebt. Also ich noch nicht.
Bei Weitem nicht so schlimm.
Bei Weitem nicht so schlimm. Wie hast du es wahrgenommen? Also was war da so das Ding auf jeden Fall so, oh mein Gott, auf einmal kommt Gen Z aufs Haus?
Ich würde sagen, am Anfang ist es gar nicht so aufgefallen, weil es ja natürlich ein sehr schleichender Prozess halt war. Ja. Ich fand eher den Wechsel krasser mit der Aussetzung der Wehrpflicht. Mhm. Da war es so, dass die Leute plötzlich jünger waren und die Disziplin gefehlt hat, die viele vom Bund halt gelernt hatten und eine gewisse Reife, die sich da entwickelt hatte. Mhm. Da war halt schon mal der Sprung. Dann die Doppeljahrgänge waren halt auch ein ziemlicher Knickbrecher, obwohl mehr plötzlich da waren, sind weniger Leute zu den Verbindungen halt gegangen. In Düsseldorf war es halt zum Beispiel so. Das fand ich eigentlich wesentlich schwieriger und markanter. Und mit Generation Z war irgendwie doch ein bisschen unpolitischer am Anfang, fiel mir halt auf. Ein bisschen mehr Widerwillen, sich einzufügen in unsere Tradition, mehr Widerworte den Älteren gegenüber, als ich das irgendwie in meiner Generation wahrgenommen habe. Weil wir wurden halt auch, wir wurden halt noch schon, also vielleicht geknechtet der falsche Punkt, aber bei uns war halt schon viel Investment von unserer Seite drin. Ja, war normal früher. Ich fand es auch cool. Also ich fand es lustig, weil ich mir gedacht habe, so was ich hier mache, mache ich dann auch ne, mit den anderen. Und ich kann nicht etwas von anderen verlangen, wenn ich es nicht selber durchgemacht habe. Das war immer so meine Einstellung, die dahinter gesteckt hat. Aber sonst, also der Wechsel war gar nicht so dramatisch. Corona war halt so eher so ein Punkt. Also es ist ja auch so eine Sache, Verbindungswelt hat sich wieder verändert. Die wird auch nicht mehr werden wie vor Corona. Das ist auch nicht schlimm. Es ist auch nicht so, dass wir müssen jetzt nicht immer rumhacken von den älteren Generationen. Ihr seid ja nicht mehr so gut im Game wie wir. Es ist anders. Ihr habt ein anderes Game. Das muss man halt auch einfach sagen. Aber ihr macht was eigenes Besseres draus. Ich muss sagen, wie ich das ja schon, glaube ich, 140.000 Mal in der Sendung gesagt hatte, ich finde den Umgang netter heute. Es ist nicht mehr so hardcore-aggressiv wie früher. Wir haben nicht mehr diese öffentlichen Hinrichtungsplätze wie mit Ramizu und so weiter, dass halt wirklich man nicht in den Fokus geraten wollte. Da war natürlich auch sozialer Druck irgendwo sehr stark und sehr groß. Klar, es gibt immer noch Reddit und gewisse Aktionen. Wenn gewisse Aktionspotenziale überschritten werden, finden die Leute da auch ihren Weg rein, wo dann über sie gesprochen wird. Aber letztendlich hat das seine Vorteile. Also das war nämlich auch etwas, was ich immer ein bisschen schade fand, war, ich habe die Verbindungswelt immer so als einen Ort der Gleichgesinntenheit gesehen und bei vielen ist halt das Knattern oder Rumpaulen nicht gerade auf dem Niveau einer hohen Kunst gewesen. Es gibt ja Legenden, Tanzreiter oder auch andere Leute, die das halt sehr gut können, der wo jeder immer sein Fett abbekommen hat. Aber bei vielen war es halt auch einfach stumpf und beleidigend oder beziehungsweise immer klein machen und so weiter. Das ist heute weniger geworden, finde ich. Und die Leute sind netter, es wird ruhiger, mehr getrunken, man kommt mal so zu Besuch, also, ne, und dann trinkt man den Leuten an der Theke. Aber es ist nicht mehr dieses aggressive, komm, wir gehen jetzt in den Keller und schreien uns an und ballern bis zum geht nicht mehr.
Finde ich aber auch voll okay. Also, ehrliche Meinung. Ich meine, ich finde den Umgang halt einfach echt, muss ich sagen, der hat mir auch damals schon, als ich eingetreten bin, ja auch sehr, sehr gefallen. Das war auch mit der Grund, warum ich euch in die Bünde bekommen bin in meiner Beine.
Aber es liegt auch daran, ihr habt auch andere Studienordnungen. Es ist so, wir waren noch in der Übergangsphase von Magister auf Master, Bachelor oder ne, die anderen Varianten davon. Da haben die Studienordnungen immer noch angebracht und wir sind noch nicht so verschult gewesen und gerade die Gen Z hat halt nochmal eine andere Schule halt erlebt, vor allem mit dem G8 und G9 Geschichten, die da im Spiel da drin waren. Der ständige Leistungsdruck von zu Hause halt aus, den hatten wir auch, aber anders.
Wir sind ja wesentlich jünger als ihr, wenn wir mit dem Studium anfangen. Also einfach gerade durch G8 und auch wegfallen von Wehrpflicht und so.
Und die kommt ja bald wieder. Das ist eine Frage der Zeit. Der Pistorius wird dann wieder irgendein Gesetz durchboxen, das dann 6 Monate später raushört. Die ist schon seit dem 1.1. gültig. Wird.
Aber dadurch kommen wir halt unfassbar jung ins Studium. Also wir sind ja 18, wenn wir im Studium anfangen. Ich weiß nicht, wann hast du, wie alt warst du?
Ich war 20, fast 21 gerade gewesen, als ich aktiv geworden bin. So.
Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Also wenn du mit 18 frisch aus dem Abi, weißt, frisch aus der Schule raus.
Aber die Studiengänge sind halt auch sehr stark verschult. Sehr stark, also es ist sehr stark vorgegeben. Klar, wenn du jetzt so Philosophie oder Geschichte hast, dann hast du ja immer noch mehr Freiheiten, dich da durchzuwurschteln. Dafür haben wir es dann am Arbeitsmarkt stärker, schwerer, später. Nein, Spaß beiseite, man kann auch als Historiker gut Kohle verdienen oder beziehungsweise sowas studieren.
Das ist ein gutes Beispiel
für und voranzukommen. Also. Nein, aber da ist es halt so, es ist halt sehr stark verschult. Und das ist, was mir aufgefallen ist. Das Studium ist wesentlich anders präsenter als früher. Das ist so, ich muss meine Klausuren und meine Scheine schaffen. Und früher war es so, ich habe mein Verbindungsleben und ich gucke, dass ich meine Scheine noch nebenbei schaffe. Und jetzt ist es so, ich gehe zu der Klausur und wenn ich es schaffe, komme ich auch zur Kneipe. So, ne?
Das war ganz lustig, als ich da, ich studiere ja dual, ne, an der DHBW. Und ein Professor bei uns.
Willst du jetzt eigentlich ein Cremant haben?
Ja, komm, hol einen raus. Nee. Ein Gläschen.
Nee. Nee. Doch.
Doch. Ja. Nee, ein Professor dort, der hat, mit dem habe ich mich unterhalten gehabt, der ist nicht auch kooperiert. sage jetzt mal nicht, wer und wo und alles, aber ist ein Professor dort an der DHBW und der ist Corpo. Wenn ich mich mit dem unterhalten hinterher nach der Stunde, weil er war natürlich ein bisschen schockt, dass ich dass ich ihn mit Werther Farmbude angesprochen habe. Aber so richtig random. Nee, so aus dem Nichts raus. Und nach der habe ich so ein bisschen mit ihm gequatscht und er war so, hä, wie, Sie sind seit 4 Semestern am Stück Senior und sind dualer Student? Und ich war so, ja, das geht, das ist normal. Und er so, ja, also wenn ich an meine Seniorzeit denke, hat er gesagt, es kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich in dem Semester in der Vorlesung war. Und dann dachte ich mir, das ist halt so auch wirklich so ganz krass anders als heute. Also du hast, das merkst du auch bei der jetzigen Generation, auch den, ich sag mal, jüngeren Gen-Z-Lern. Du willst dein Studium schnell fertig bringen und du willst es erfolgreich zu Ende führen. Das ist aktuell die höchste Priorität.
Das war anders
bei uns. Saufen, Party, das ist nicht so wichtig wie, und ich finde es ja gut, es ist ja gut so, dass die wollen aber zügig, erfolgreich ihr Studium zu Ende bringen.
Und das ist das Problem. So. Weil gerade die 20er, auch als Mann, wo du dein Gehirn erst mit 25 zur Vollreife bringst, ne, biologisch, entwicklungstechnisch betrachtet, ist gerade diese Studienzeit etwas, die du dir nehmen musst, damit du dich entwickeln kannst, damit du deine Persönlichkeit ausbringen kannst, dass du zu dir findest, dass du weißt, wer du bist. Und wenn du da im Galopp durchs Studium durchgehst und mit Anfang 20 dann in den Firmen landest und dann deine beste Zeit, die du in deinem Leben hast, in irgendeinem scheiß Job verbringst, wo du zwar vielleicht auch viel Kohle kriegst, diese Zeit und Energie wird dir kein Mensch mehr zugeben.
Absolut.
Und das wussten wir damals. Und das haben wir auch gemacht. Ich habe mein Studium halt letztendlich mit 27 fertig gemacht, ne?
Ja.
Aber ich wusste, was ich da mache.
Das ist krass. Also ich meine, wenn du mal bedenkst.
Also ich hatte aber auch einen Master und ich hatte ihn auch in Regelstudienzeit.
Ja.
Ich habe einmal den Studiengang gewechselt.
Ich habe auch einmal gewechselt. Ich habe ja mit 18 direkt erstmal angefangen mit Wirtschaftsingenieurwesen, bevor ich in die Informatik gegangen bin. Mhm. Weil es mir einfach viel mehr Spaß gemacht hat und so. Und einfach nur, um das mal zu verdeutlichen, wie krass das ist, ne? Stell dir vor, ich hätte das Studium Wirtschaftsingenieurwesen dual sofort so straight up durchgezogen. Mit 18 angefangen und ich wäre mit 21 wäre ich fertig gewesen, wäre ein junger angehender Ingenieur. Das musste mir geben, mit 21.
Viel zu jung.
Das ist krank, das ist absolut krank. Und es gibt, ich kenne viele, die haben es noch gemacht und alles schön und gut. Ja, weil du hast dich dann während der Abi-Phase, hast dich ja dann schon beworben fürs duale Studium, damit du direkt losstarten konntest und so weiter nach dem Abitur.
Was ist mit dem Gap Year geworden? Gibt's das noch bei euch?
Ja, machen ein paar schon. Also ich, das ist eine Sache, die ich nicht mehr so oft sehe tatsächlich. Wobei, nee, Quatsch. Bei ein paar schon. Ein paar Freunde von mir haben FSJ gemacht.
Aber du kannst ja bei deiner ersten Kündigung mit 23, 24 dann Sabbatical Year dann offiziell in deinen Lebenslauf reinschreiben.
Juhu. Nee, aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich nicht so oft gesehen habe. Andere Sache, die ich gerade extrem häufig sehe und wahrnehme, ist, dass Menschen, bevor sie mit dem Studium anfangen, erst eine Ausbildung machen nach dem Abi.
Das ist aber auch nicht verkehrt.
Das ist tatsächlich, finde ich, auch absolut nicht verkehrt. Und ich merke auch, die sind so unfassbar.
Das gab's immer schon.
Die sind unfassbar viel disziplinierter als, also merke ich, die sind einfach von vornherein extrem selbstdisziplinierter, reifer halt auch einfach, menschlich. Also ich weiß, ich bin mit einer der Jüngeren gewesen bin in meinem Kurs nach wie vor, jetzt kurz vorm Abschluss, so. Immer noch einer mit 23, einer der Jüngeren dort, ne? Mhm. Also das ist halt schon krass. Also die wirklich extrem viele haben nach dem Abitur gesagt, sind eigentlich noch keinen Bock auf Studium direkt. Haben dann Fachinformatiker gemacht, eine Ausbildung und dann meistens in dem Unternehmen dann auch das duale Studium bekommen. Das ist eine Sache, die erlebe ich tatsächlich auch immer häufiger, dass Leute nach dem Abi erstmal eine Ausbildung machen. Mhm. Finde ich aber dann dahingehend für die Entwicklung, wie du sagst, auch nicht
verkehrt. Weil die dann auch wieder älter dann ins Studium halt einsteigen. Mhm.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Aber das ist halt so, das ist halt das Punkt, das sind alles so Sachen, die machen es uns Verbindungen wieder schwerer.
Ja, die machen es uns auch wieder schwerer, ja.
Weil das ist auch etwas, was ich immer da sage. Du hast ja eben auch von Barrieren und Hürden gesprochen. Mhm. Das ist halt auch so eine große Hürde, weil die halt denken, dass die Verbindung zu viel Zeit frisst oder beziehungsweise deren Fast-Track-Lane, die sie halt versuchen, da lang zu hecheln, damit sie dann mit 30, Mitte 30, Ende 30 dann schon spätestens da im Burnout sind, dass dann etwas im Weg stehen könnte. Mhm. Das ist schade. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, dass wir also bewusst kommunizieren müssen als Verbindung.
Ja.
Dass du bei uns wächst. Ja, es kostet auch Zeit, und aber das, was du da bekommst, das ist vielfach mehr wert als eben mal schnell durchs Studium, so schnell wie möglich.
Und das ist das, was wir auch wirklich vermitteln müssen. Deswegen haben wir auch gesagt, naja, wir gehen jetzt an die Hochschule, ja, und machen dort Vorträge und so weiter, ja, dass wir auch so ein bisschen das zeigen, dass wir mehr bieten als einfach nur laufen. Also, dass wir als Verbindung auch mehr sind. Wir sind ein Ort, ich habe es ja in der ersten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, ja schon gesagt, als mich gefragt hat, was die Reno Silesia für mich ist, habe ich auch gemeint, naja, das ist für mich ein Ort, wo junge und ältere Menschen, also Menschen verschiedener Generationen zusammenfinden und miteinander und aneinander wachsen, egal wie alt. Ja, also selbst alte Herren lernen auch von den Jungen. Also das ist das Coole an dieser Gemeinschaft. Das ist das, was wir nach außen tragen müssen unbedingt, dass du, vivat crescat flora, dass du blühst, wächst und gedeihst an dir selbst und mit deinen anderen, mit deinen Konsemestern, mit deinen alten Herren, mit den IABs, dass du gemeinsam auch an den Aufgaben wächst, die du machst. Ich glaube, bestes Beispiel war auch immer, wenn, habe ich in einem anderen Bund gesehen, da gab es einen, der war komplett hardcore schüchtern, also wirklich komplett, aus dem hast du kein Wort rausbekommen. Dann wurde er Senior. Und der Typ hält Reden mittlerweile wie ein junger Gott. Das ist gigantisch, wie der rhetorisch drauf ist. Und sowas kommt nur dann zutage, weißt du, sowas kommt nur raus, wenn man so ein Amt halt mal inne hatte, ja, mal aktiven Senior war. Wenn man mal, also, oder Sprecher, wie auch immer, oder verschiedene andere Ämter innehat, mal Verantwortung auch übernimmt, Veranstaltungen zu planen und Co. Und das sind Dinge, die lernst du fürs Leben, die hast du halt sonst, wo hast du das sonst auf der Welt? Also, ich wüsste jetzt nicht wirklich, also, wo man sonst noch das in der Form halt auch so intensiv hat, ohne dass man jetzt Geld ausgibt, irgendwie für solche Seminare, Coaches, was auch immer, aber vor allem auch so dieses individuelle Wachstum als Mensch in einem Bund.
Ja, aber vielleicht ist es auch gerade so ein Punkt, den wir so angestriffen haben, die Verbindung mit dem Lebensbund und dem Konventsprinzip.
Ja.
Wir sehen uns ja als eine zweite gewählte Familie, weil du dein Leben lang ja auch bei uns bist.
Ja.
Ne, bis zum letzten Atemzug. Ne, wie bei den Österreichern ja auch vom hohen Olymp herab.
Ja.
Zur Aufnahme und zur Beerdigung gesungen wird, also ein Start und ein Endpunkt halt drin ist. Wir leben ja in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten den Angriff und die Defragmentierung auf die Familie, dass dieser letzte soziale Nukleus immer mehr aufgebrochen wird, die Leute immer mehr und früher ins System reingebracht werden. Und da ist halt auch so, da leiden wir Verbindungen halt auch, weil es gar nicht gewollt ist vom System, dass die Leute sich noch einer zweiten Familie anführen. Es ist halt auch so, wir haben eine Atomisierung in dieser Gesellschaft und wir Verbindungen sind da ein Fels in der Brandung dagegen, weil du deine Gemeinschaft bis ans Lebensende hast und du wirst immer mit jungen Menschen dann auch zu tun haben.
Ja, absolut. Und du hast, also ich finde sowieso, wir erleben eine unfassbar krass intensive Individualisierung in der Gesellschaft, wie du es gerade gesagt hast.
Das ist schlimm. Und deswegen geht gerade auch Leute wie die Gen Z wieder in die katholische Kirche so stark.
Das ist krass.
Weil sie diese Tradition, diese Gemeinschaft, diese Einfügung dort erleben. Aber das bieten wir, also wir können keine Gnade und kein Heil erteilen, aber wir bieten auch eine starke Gemeinschaft, eine Verpflichtung.
Ja, eine Verpflichtung und vor allem, wie gesagt, ein Ort, an dem man sicher wachsen kann. Ja, an dem kannst du halt auch mal Fehler machen. Und dann kriegst du, keine Ahnung, deine Strafe vom Konvent, dann kriegst oder irgendwas. Aber du machst es trotzdem in einem sicheren Raum, ja, in einem sicheren Umfeld.
Ey, das sind die besten Geschichten,
die halt ich cool
erzählen kann.
Eben,
weil absolut. Alle eh am Ende drüber lachen, was passiert
ist. Absolut. Und das ist doch das, was den Leuten am Ende den Mehrwert bringt. Dass du wachsen kannst miteinander. Finde ich mit das beste Argument für Verbindungen, meiner Ansicht nach. Aber wie kriegst du das halt eben aber nach außen getragen? Wie kriegst du das den Leuten vermittelt? Das müssen die halt auch erstmal sehen.
In deinem intelligenten,
designten
Social Media Auftrag.
Ganz genau, deswegen machen wir alle den Workshop. ich meine, das ist eine Sache, die du erleben musst, meiner Ansicht nach. Also das, genau dieses Gefühl, dass man hier miteinander wächst, dass man voneinander lernt und zusammen Mist machen kann und tolle Sachen erlebt, das sind Sachen, die musst du wirklich, die musst du fühlen. Und das finde ich wirklich schon, finde ich eine hohe Kunst, wenn man das auf Social Media bringen könnte. Fände ich das, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber das wäre halt, das wäre auf jeden Fall langfristig das Ziel. Du wirst das Gefühl, musst du vermitteln. Das kriegst du halt nach wie vor aber auch immer noch am meisten durch soziale Kontakte, indem du halt mit den Leuten was machst. Also zum Beispiel auch, ja, coole Sache, by the way, beim Keilen. Was richtig hilft, was ich gemerkt habe, ist, wenn du die Leute schon früh anfängst, halt einfach mit einzubinden. Also keine Ahnung, so ey.
Schreib mal das Protokoll bitte.
Ja, sowas jetzt nicht, aber ich meine, keine Ahnung, ja, so am Mittwochabend kam halt Kalgas halt wieder zum vierten Mal vorbei und dann habe ich halt einfach gesagt, so ey, kannst du mir kurz helfen, so die 2-3 Kästen da kurz runter zu tun? Ja, klar, kein Problem. So. Und wenn du das langsam, weißt, so langsam mit ranführst, so immer mal mehr, weißt, auch so ein bisschen was mitmachen lassen, ey, hast du nicht Bock mal mit hier, das und das, dann kommt man so Stück für Stück rein und irgendwann spricht man dann halt auch, ich glaube, wenn er dann anfängt, mal von wir zu sprechen, dann hast du gewonnen. Mhm. Weißt du, ich meine? Das meine ich mit erleben und das musst du nach wie vor vor Ort machen.
Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Lukas, danke, dass du heute hier warst.
Hat mich wie immer sehr gefreut, Jan.
Das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Da müssen wir uns Verbindung nächsten Jahre ordentlich Gedanken machen, wie es weitergeht. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.